Ja, einen wunderschönen Auferstehungsmorgen wünsche ich euch. Ich freue mich einfach nur, dass wir trotzdem noch dieses wunderbare Fest einfach feiern dürfen. Dieses Fest, was ja für unseren Glauben wirklich die Grundlage bedeutet, dass Jesus Christus auferstanden ist. Und ja, ich freue mich einfach darüber, dass wir es feiern können. Und ich bin der Jugend sehr, sehr dankbar für diese wunderbaren Beiträge und ja, was das Ganze einfach alles auf sich, was sie auf sich genommen haben. Und ich fand es interessant, diese Fragen, die gestellt wurden am Ende. Und ich glaube, wenn man sich so auf das Osterfest vorbereitet, dann muss man aufpassen, dass man sich nicht vielleicht auf einmal verrennt. Der Fokus, der wird total unterschiedlich gelegt, ja, vom Osterhasen, der bei den Hühnern die Eier klaut und sie dann als Schokoladeneier im Mantel quasi bringt, bis hin zum Auferstehungsfest, was die Christen feiern, was wir heute feiern. Oder vom Netflix-Abo über die Feiertage hinweg, übers Ausschlafen oder bis hin zu Jesus. Ich glaube, für Menschen, die mit Gott nicht so viel zu tun haben, wird es immer schwerer, Ostern zu verstehen, weil einfach so viel drumherum passiert, was vom eigentlichen Sinn ablenkt. Und ja, ich möchte jetzt, bevor ich jetzt mit der Predigt fortfahre, vielleicht noch einmal ganz kurz die Gelegenheit geben, dass wenn jemand ein Gebetsanliegen hat, dann darf er das gerne an Willi einfach mal durchschicken und wir möchten dann am Ende des Gottesdienstes auch gerne für dich beten. Ja, die Jugend hat sich über Ostern auf jeden Fall Gedanken gemacht und haben versucht, sich und uns in die Zeit hinein zu versetzen, um zu verstehen, wie sich diese Zeitzeugen damals gefühlt haben könnten. Natürlich, in der Bibel wird nicht einer irgendwie erwähnt, wo man vielleicht den Gedankenverlauf oder das Gefühlschaos nachlesen oder nachempfinden könnte. Aber ich denke, durch die Fragen können wir versuchen zu verstehen, was geschehen ist, wozu es geschehen ist, weshalb, warum oder wie. Und ich möchte dich jetzt etwas herausfordern, weil es vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen zu theologisch werden könnte, diese Fragen beantworten wir jetzt. Und ich möchte dich bitten, schnapp dir einen Stift und einen Zettel und schreib dir diese Fragen auf, die ich jetzt hier im Einzelnen nennen werde. Und wenn du sagst, das ist ja voll oldschool, ich habe keinen Block und keinen Stift, aber du hast auf jeden Fall dein Smartphone mit dabei und dieses Smartphone hat eine App mit Notizen. So, also du hast keine Ausreden. Ja, und da würde ich mich freuen, wenn du dir diese Mühe machst und dir diese Fragen aufschreibst, weil ich glaube, dass das wirklich helfen würde, um das Ganze besser zu verstehen. Also, wir bleiben mal bei den Fragen, die die Jugend gerade so in diesen Konversationen so mit eingebracht hat. Frage Nummer 1, war alles Zufall? Und ich glaube, wir Christen würden dann sofort schreien, nein, auf gar keinen Fall. Aber ich finde es wichtig, dass wir das Ganze auch mal erklären können. Und ich sage natürlich auch nein, denn Gott wusste vor Grundlegung der Welt schon, dass der Mensch fallen würde. Und Jesaja, der beschreibt das Ganze in diesem wunderbaren Kapitel 53. Dieses Kapitel werden wir heute noch öfter hören, also Ausschnitte daraus. Und beschreibt es wirklich alles so detailliert in einem Satz. Wir alle, also Jesaja 53, Vers 6, wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Ein jeglicher sah auf seinen Weg, aber der Herr warf alle unsere Sünden auf ihn, auf Jesus Christus. Und das fing ja schon bei Adam und Eva an. Sie gehorchten der Schlange, also dem Teufel, mehr als Gott, ihrem allmächtigen Schöpfer, und stellten ihn, Gott, als Lügner dar. Und daraus folgt bis heute, dass jeder Mensch, der über diese Erde geht, von Geburt an ein Sünder ist. Aber weil Gott Liebe ist und seine Geschöpfe liebt, war er sozusagen zum Handeln gezwungen. Und zweitens haben die Propheten schon hunderte Jahre zuvor durch das ganze Alte Testament hindurch unabhängig voneinander wirklich zielgenaue Aussagen in Bezug auf den Messias getroffen. Und diese Aussagen wurden immer präziser und immer präziser, je näher sie an die Ankunft des Messias kam, und ging schließlich in der Person Jesus Christus in Erfüllung. Ja, das können wir uns ungefähr so vorstellen, wie zum Beispiel, wenn wir einen Brief schreiben wollen an irgendjemanden, den wir vielleicht gar nicht kennen. So, was brauchen wir dafür? Wir brauchen einmal den Namen, den Nachnamen, dann brauchen wir die Stadt, die Straße und die Hausnummer. Die Postleitzahl wäre vielleicht auch nicht schlecht. So, also 6 Dinge, die dafür sorgen, dass man eine Person irgendwo auf der Welt ganz genau finden kann. Und im Alten Testament wurden auf Jesus Christus hin über 300 prophetische Aussagen getroffen, die immer genauer auf ihn abzielten und die dann in der Person Jesus Christus in Erfüllung gingen. Und das ganze Leben Jesu war so von Gottes Abhängigkeit geprägt, dass kein Erlebnis, keine Handlung und kein Wort von ihm Zufall war. Auch nicht sein Leiden, auch nicht sein Sterben und auch nicht seine Auferstehung. Alle Fäden liefen damals, so wie auch heute, in Gott zusammen. Die zweite Frage: Welcher Gott lässt seinen Sohn sterben? Nun, nach dem Sündenfall war es sofort klar, es wird einen Plan B geben oder es wird einen Plan B benötigt. Es würde kein Opfer geben, das die Sünde je tilgen könnte und nichts den Bruch der Beziehung zwischen Gott und Menschen wiederherstellen könnte. Und die Verheißung aus 1. Mose 3,15 sagt: Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen, also deinem Nachkommen, und ihrem Samen. Und er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen. Die Nachkommen der Schlange, nun, wer sind sie? Das sind Menschen, die sich ganz bewusst gegen Gott stellen und mit ihrem Leben gegen ihn rebellieren. Und Johannes der Täufer, der nennt ja die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die Jesus zum Tod später verurteilten, ihr Schlangenbrut und Otterngezücht. Nun, was ist das Schlangenbrut? Das sind Kinder der Schlange. Also sind die Nachkommen des Teufels Kinder der also Schlangenkinder und Nachkommen der Schlange. Die Nachkommen der Frau gehen durch viele Generationen dann aber bis auf Christus. Und mit diesen Infos kannst du dir jetzt wahrscheinlich ein bisschen zusammenstellen, was das Ganze mit Ostern, mit Auferstehung zu tun hat. Die Frage 3 ist: Warum musste er so leiden? Nun, weil auch hier die Propheten gesagt haben, dass ein leidender Messias kommen muss. Ja, Propheten wie Jesaja, König David in den Psalmen oder auch Daniel, der aus der Löwengrube, sahen diesen Messias in ihren Visionen leiden und sterben. Jesaja sagt zum Beispiel: Er trug unsere Krankheit und Schmerzen oder unsere Krankheit und Leiden. Oder auch die Verheißung in Bezug, wenn wir das jetzt mal das Bild von vorhin nehmen, auf die Schlange gerichtet, stellen wir uns das mal vor. Was passiert, wenn du von einer Schlange gebissen wirst, wo du weißt, okay, diese Schlange ist giftig? Ja, ich habe einfach mal gelesen, der Taipan ist eine Schlange, die im australischen Outback vorkommt. Ein Biss hat, oder ein Tropfen sozusagen, ein Tropfen dieses Bisses hat die Kraft, 100 Menschen zu töten auf einmal. Nur ein Tropfen. Und wenn wir dieses Bild einfach mal jetzt so weiternehmen, was passiert, wenn du von dieser Schlange gebissen wirst und du weißt, okay, dieser Biss, der wird jetzt definitiv tödlich sein, aber bis zum Tod, was ist da? Leiden und Schmerzen. Und Jesaja spricht auch noch eine Sache aus, die sagt, dass wir ihn verachteten. Und diese Verachtung, die konnten wir, ich glaube, so an Karfreitag spüren. Diese Verachtung wechselte in purem Hass, in Folter, in Verspottung und in Geißelung. Frage 4, warum musste Jesus unschuldig mit Verbrechern sterben? Ich glaube, es ist so ein bisschen etwas, wogegen wir uns sträuben. Ja, wenn man sieht, dass jemand verurteilt wird, obwohl er unschuldig ist. Aber auch wieder Jesaja 53, 12 sagt, er wurde für uns zur Sünde gemacht. In den Augen der Juden war er schuldig. Ja? Gotteslästerung, ne, das war so deren Steckenpferd. Und durch den Kelch, den Jesus trinken musste, wo er Gott eigentlich darum gebeten hat, wenn es möglich ist, kann dieser Kelch an mir vorübergehen, weil Jesus gesehen hat, was das einfach nur alles mit sich bringt, dass er diesen ganzen Schmutz, diesen ganzen Dreck auf sich nehmen musste. Und dann auch in diesem Moment, als Jesus am Kreuz diesen Kelch trank, war er in dem Moment, ja, in den Augen Gottes auch schuldig. Aber bei einer Sache müssen wir unterscheiden, nichts davon war seine eigene Schuld. Denn er, Jesus Christus, war sündlos. 2. Korinther 5, 21 haben wir heute schon gehört. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Nun, was heißt es? Damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden, das heißt die Gerechtigkeit, die nur vor Gott gilt. Nichts anderes. Frage Nummer 5. Warum haben wir für unsere Falschaussage so viel Geld von den Juden erhalten? Das haben sich damals diese Wachen, die das Grab bewachen sollten, die diesen Leichnam Jesu bewachen sollten, gefragt. Und die Bibel spricht natürlich nicht im Detail darüber, wie diese Wachen sich fühlten, als sie von diesen jüdischen Führern dazu gedrängt wurden, mit ganz viel Bestechungsgeld eine Lüge zu verbreiten. Aber Fakt ist, dass diese Soldaten diese Lüge verbreiten sollten, damit die Wahrheit nicht ans Licht kommt. Und Lügen von autoritären Stellen werden schneller und leichter geglaubt. Was hätte das für einen Aufruhr gegeben? Ja, das müssen wir uns mal versuchen, irgendwie jetzt mal vorzustellen, wenn diese Obersten des Volkes mit Jesus als Messias komplett daneben gelegen hätten und danach zugeben müssten, sorry, ja, war nicht ganz, ganz richtig. Ich glaube, die wären definitiv die längste Zeit Führer gewesen des Volkes. Und es hätte garantiert irgendwie einen Aufstand mit sich gezogen. Und mal so nebenbei, würde es eurer Meinung nach zusammenpassen, wenn zwei Soldaten ein versiegeltes Grab mit einem Toten bewachen, wo dann bei Nacht die Jünger kommen, während die Wachen schlafen, diesen Riesenstein beiseite rollen, was ja wahrscheinlich gar keine Geräusche machen würde, und dann die Leiche rausschleppen würden, an diesen Wachen vorbei, und den Jüngern dann noch einfallen würde, ach ja, stimmt, die Leinentücher, die müssen wir ja wieder ordentlich zusammenfalten. Und das heißt, also vorher hätten sie Jesus auseinanderrollen müssen aus diesen Leinentüchern, die dahin geschmissen, dann wieder Jesus rausgetragen, dann wieder reingelaufen. Nee, die Leinentücher müssen ja noch vernünftig zusammengerollt werden, ja, so wie es die Bibel beschreibt. Und falls auf einmal jemand kommt, den Jesus anzuschauen, damit die Leinentücher auf jeden Fall da wunderbar zusammengefaltet liegen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und was noch hinzukommt, für Soldaten, die ihrer Pflicht nicht nachkamen, also wenn römische Soldaten etwas bewachen mussten und die dann da einfach eingepennt sind, ne, dann gab es darauf die Todesstrafe. Also ich glaube, die würden schon allein aus Selbsterhaltungstrieb wach bleiben. Und Paulus aber beschreibt das Ganze so wunderbar nochmal in Römer Kapitel 5 auf diese Frage bezogen, warum hat Gott das zugelassen? Römer Kapitel 5, Vers 6 bis 11. Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt sind oder gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Dann kann es doch gar nicht anders sein, als dass wir durch Christus jetzt auch Rettung finden werden. Jetzt, wo wir versöhnt sind und wo Christus auferstanden ist und lebt. Aber es ist nicht nur diese Hoffnung, die uns mit Freude erfüllt. Nein, es ist auch die Tatsache, dass wir durch Christus schon jetzt die Versöhnung empfangen haben. Und dafür werden wir Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn, preisen. Frage Nummer 7. Warum ist das alles so geschehen? Nun, Jesus erwähnt immer wieder in seiner Wirkungszeit, dass er gekommen ist, um den Willen des Vaters zu erfüllen. Und dies bezog sich natürlich in allererster Linie auf sein Leiden und Sterben. Aber auch vermeintliche, ich nenne es jetzt mal Kleinigkeiten, wurden von Jesus im kleinsten Detail erfüllt. Warum? Nun, um die Glaubwürdigkeit Gottes, seines Wortes und seiner Propheten aufrecht zu erhalten und zu untermauern. Schon alleine im Johannesevangelium Kapitel 19, wenn wir dann mal die Kreuzigung lesen, da lesen wir viermal diesen Ausdruck, damit die Schrift erfüllt würde. Also Gott hält das ganze Weltgeschehen in seiner Hand, und wenn es für seinen souveränen Plan erforderlich ist, werden auch alle Bedingungen drumherum dafür ausgerichtet, ob es Menschen sind oder Situationen, völlig egal. Gott hält alles in der Hand. Gott führt alles zusammen, damit sein Plan durchgeht. Frage Nummer 8. Warum sollte er sterben und nach 3 Tagen wieder auferstehen? Nun, kurz bevor Jesus auf dem Esel nach Jerusalem einzog, nahm er die Jünger zur Seite und sagte ihnen voraus, was so in den nächsten Tagen geschehen würde. Der Sohn des Menschen müsste viel erleiden was durch die Propheten gesagt wurde. Und Jesus spricht hier die prophetischen Worte aus Psalm 22 an, Jesaja 53 und auch Daniel Kapitel 9. Und auch hier sehen wir wieder, dass es für Jesus oberste Priorität war, den Willen und den Plan seines Vaters zu erfüllen. Und als nun diese Frauen am leeren Grab stehen, da sagte der Engel ihnen genau diese Worte, die sie daran erinnern sollte, was der Herr zu ihnen gesagt hatte. Der Sohn des Menschen muss, unterstrichen, muss in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Frage Nummer 9. Warum sterben, obwohl er sowieso auferstehen wird? Nun, hier kann man dieses wunderbare Beispiel von dem Samenkorn in die Erde fallen erwähnen. Wenn etwas stirbt, kann daraus neues Leben entstehen. Und dieses Prinzip, das predigte Jesus immer wieder. Jesu Tod und Auferstehung bezahlte die Schuld aller Menschen, nicht sein Leid. Sühnung braucht Blut. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Und dieses Prinzip von Anbeginn der Zeit ist schon von Gott aufgestellt. Nun, es ist eine Lebensgeschichte, die in Wahrheit so passiert ist, die zeigt auch irgendwie so, dass dieses Prinzip auch in uns Menschen hineingelegt ist. Ja. Ein Missionar kam in einen wirklich sehr, sehr abgelegenen Stamm im Dschungel. Und so wie die Arbeit der Missionare aufgebaut ist, man zieht erstmal in diesen Dschungel oder in diesen Stamm hinein und versucht, die Menschen kennenzulernen, die Kultur kennenzulernen, die Sprache kennenzulernen. Und die erste Zeit ist natürlich sehr, sehr vom Beobachten geprägt. Und dieser Missionar musste dann eine Sache beobachten, die fand er sehr, sehr interessant. Dort war ein Mann, der eine Straftat begangen hat, die das Volk als Strafe festgelegt hatte. Und dieser Mann musste dann jetzt dafür gerade stehen. So, und er hat sich dafür entschuldigt, aber jetzt war noch ein Ritual nötig. Und dann sind sie in den Fluss gegangen. Und im Fluss fließt ja stromabwärts. Und der Mann stand dort mitten im Fluss und etwas oberhalb von ihm wurde dann ein Tier geschlachtet und das Blut in diesen Fluss hineinlaufen lassen, sodass dieser Mann, der dann in diesem Fluss steht, von diesem Blut einfach mal quasi durchgewaschen wird. Und dieses Prinzip war für diesen Missionar so ergreifend, weil er gesagt hat, genau das ist es auch. Das, was Jesus für uns eigentlich getan hat. Natürlich, das, was die Menschen da im Dschungel gemacht haben, das war jetzt nur ein Ritual. Aber das, was Jesus getan hat, mit seinem Blut uns reingewaschen hat, dieses Prinzip war in diesen Menschen verankert. Und wir sehen also, das Sterben Jesu war absolut notwendig, um mit seinem Blut die Schuld aller Menschen zu bezahlen, die es annehmen. Und Epheser 1,7 spricht einfach nur so wunderbar davon, durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Die Frage Nummer 10 und somit auch die letzte Frage: Warum die Zeit der Trauer bis zu seiner Auferstehung? Nun, zum einen, wenn man es vielleicht so ein bisschen provokant sagt, durch das eigene Unverständnis der Worte, die Jesus vor seinem Tod geredet hatte. hätten die Jünger und die Frauen von vornherein verstanden, wäre aus dieser Trauer der Zeit vielleicht eine Trauer der Erwartung geworden. Zum anderen hat Jesus diese Zeit der Trauer aber vorausgesagt, die sich aber in großer Freude verwandeln wird. Und wenn wir einfach jetzt mal uns als Kinder Gottes als Beispiel nehmen, ja, die an seine Verheißung glauben, die sein Wort ernst nehmen, dann leben wir in der Erwartung. In der Erwartung, die Herrlichkeit in Ewigkeit bei ihm zu verbringen. Beim Beantworten dieser Fragen ist mir eine nochmal besonders irgendwie so aufgefallen und wichtig geworden. Hat Jesus irgendetwas davon aus seinem Leben, seinem Tod, seiner Auferstehung aus Eigennutz getan? Nochmal die Frage, hat Jesus irgendetwas davon aus seinem Leben, seinem Tod, seiner Auferstehung aus Eigennutz getan? Nein, denn der Grundgedanke hinter diesem jahrtausendenlangen Ablauf ist immer nur der gewesen, Jesus möchte dich in Beziehung mit Gott bringen. Nur aus Liebe. Und das Interessante ist, man kann fast jede dieser Fragen, die wir jetzt hier gerade gestellt haben, auch damit beantworten. War es Zufall? War es Zufall, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist und zufällig auferstanden ist aus dem Motiv Liebe? Nein, er wollte dich mit Gott wieder in Beziehung bringen. Das, was am Anfang zerbrochen war, das möchte Jesus wieder ganz machen. Welcher Gott lässt seinen Sohn sterben? Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Warum musste er so leiden? Ja, wie hättest du denn drauf geschaut, wenn Jesus dann mal eben so das mit so einem Fingerschnipsen gemacht hätte? Das wäre doch nichts. Aber Jesus gibt sein Leben dahin, weil er immer wieder in seinem Hinterkopf, sage ich jetzt mal, diese eine wichtige Tat hat. Ich gehe aus Liebe zu meinen Geschöpfen, gehe ich ans Kreuz und aus Liebe zu meinen Geschöpfen lasse ich sogar mein Leben. Ich werde komplett verachtet, ich werde verspottet, ich werde einfach nur niedergemacht. Die Verachtung unterster Schublade kriegt Jesus voll ab, nur weil er Beziehung mit dir haben möchte, aus Liebe. Warum unschuldig mit Verbrechern sterben? Wisst ihr, was mir das gezeigt hat? Es zeigt, dass Gott auch noch bis zur letzten Sekunde noch Gnade und Liebe zeigt. Dieser Mann da am Kreuz, der hatte nicht mehr lange. Und er sagt, Jesus, denke an mich, wenn du in das Paradies, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus kann ihm vergeben. Warum haben wir für unsere Falschaussagen so viel Geld von den Juden erhalten, fragen sich diese Wachen, fragen sich diese Römer. Und Jesus, er gibt jedem die Chance abzuwägen, was ist mir wichtiger. Diese Soldaten, die waren direkt mit dabei, die haben das Ganze hautnah miterlebt, die hätten sich natürlich fragen können, wow, was war das denn? Und wenn da so etwas einbricht mit einem Blitz und mit einem Erdbeben und der Stein geht auf Seite und auf einmal ist da keiner mehr drin, und wenn sich diese Soldaten einfach mal ein bisschen Gedanken gemacht hätten, vielleicht wäre das ein bisschen mehr draus geworden, als einfach nur Bestechungsgeld anzunehmen und eine Lüge zu verbreiten. Warum hat Gott das so zugelassen? Weil er sich darüber freut, bald wieder in Beziehung zu seinen Geschöpfen treten zu können. Und warum ist das alles so geschehen? Gott hat das ganze Weltgeschehen über Jahrtausende hinweg so gelenkt, dass diese 3 Tage genau da exakt reinpassen. Und damit das alles, was vorher gesagt wurde, ganz genau getaktet war, das müssen wir uns einfach mal versuchen, ja, irgendwie zu verdeutlichen. Ich weiß, es geht nicht, aber wenn man sieht, wie Gott alles so lenkt und zurechtschiebt, dass Jesu am Kreuz sterben muss, dass er diese 3 Tage, nach diesen 3 Tagen wieder auferstehen darf und dass wir dadurch ewiges Leben jetzt mit ihm haben dürfen, wenn wir es annehmen. Warum sollte er sterben oder nach 3 Tagen wieder auferstehen? Warum sterben, obwohl er sowieso auferstehen wird? Warum die Zeit der Trauer bis zu seiner Auferstehung? Das sind alles Fragen, die einfach nochmal ganz klar eine Antwort geben können, nur diese Antwort geben können. Jesus Christus möchte mit dir eine Beziehung haben und deswegen ist er dieses Ganze hindurchgegangen und deswegen hat Gott gesagt, ich erwecke Jesus Christus mit meiner Kraft auf, damit du als Mensch leben kannst, damit ich mit dir in Beziehung treten kann, nur aus Liebe zu dir. Ich habe letztens noch einen Satz gehört, wie jemand sagte, ich bin bis einem gewissen Alter in die Kirche gegangen, aber jetzt will ich damit nichts mehr zu tun haben, weil man in der Kirche damals immer nur ja, diesen gerechten Gott, diesen Gott, der Sünde bestraft, der, wenn du es nicht so machst, wie er es will, dann wirst du in die Hölle geworfen. Und es wurde nur das gepredigt, nur das. Es ist unglaublich wichtig, dass wir das predigen, dass wir Sünde predigen, dass wir die Hölle predigen, dass wir Gericht predigen, dass wir Gottes Gerechtigkeit predigen. Aber Gott hat in diesem Ganzen natürlich einen wunderbaren Ausweg für uns geschaffen. Und genau das kommt gerade alles hier in diesem Auferstehungsfest zusammen. Aus Liebe geht Jesus ans Kreuz, aus Liebe ist er im Grab, aus Liebe steht er wieder auf, um Beziehung zu dir zu haben, wenn du es annimmst. Und ich möchte mit dem letzten Abschnitt, der etwas länger ist, aus 1. Korinther 15, die Verse 50 bis 58 abschließen. 1. Korinther 15, Verse 50 bis 58, das lese ich aus der neuen Genfer Übersetzung. Eines müsst ihr wissen, Geschwister. Mit einem Körper aus Fleisch und Blut können wir nicht an Gottes Reich teilhaben, dem Erbe, das er für uns bereithält. Das Vergängliche hat keinen Anteil an dem, was unvergänglich ist. Ich sage euch jetzt ein Geheimnis. Wir werden nicht alle sterben, aber bei uns allen wird es zu einer Verwandlung des Körpers kommen. In einem einzigen Augenblick wird das geschehen, und zwar dann, wenn vom Himmel her die Posaune zu hören ist, das Ende der Zeit ankündigt. Sobald die Posaune erklingt, werden die Toten auferweckt werden und einen unvergänglichen Körper bekommen. Und auch bei uns, die wir dann noch am Leben sind, wird der Körper verwandelt werden. Denn was jetzt vergänglich ist, ist dazu bestimmt, das Kleid der Unvergänglichkeit anzuziehen. Was jetzt sterblich ist, muss das Kleid der Unsterblichkeit anziehen. Und wenn das geschieht, wenn das Vergängliche mit Unvergänglichkeit bekleidet wird und das Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann geht die Aussage in Erfüllung, die in der Schrift steht, der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Der Stachel, der uns den Tod bringt, ist die Sünde. Und dass die Sünde solche Macht hat, liegt am Gesetz. Gott aber sei Dank. Durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg. Haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Und genau mit diesem Gedanken möchte ich schließen. Die Auferstehung zeigt uns, Jesus hat über Tod und Teufel gesiegt. Jesus hat über die Sünde gesiegt. Und das heißt, wenn du dich Jesus Christus anbefiehlst, wenn du dein Leben ihm übergibst, wenn du deine Sünde, deine Schuld ihm bekennst, was passiert dann? Jesus hat darüber gesiegt. Also, durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg. Du kannst schon hier auf der Erde, kannst du schon als Sieger dastehen. Mit der Gewissheit, dass du das ewige Leben bei ihm erreichen wirst. Jesus möchte dich mit Gott in Beziehung bringen. Amen.